welches büschelweise um Felsen und abgestorbene Bäume herumwuchs. Dani schickte Kundschafter aus, die jedoch weder Brunnen noch Quellen entdeckten, nur seichte Tümpel mit schalem, stehendem Wasser, das in der heißen Sonne verdunstete. Je tiefer sie in die Wüste eindrangen, desto kleiner wurden die Tümpel, während die Abstände zwischen ihnen zunahmen. Falls es in dieser weglosen Wildnis aus Stein und Sand und rotem Lehm Götter gab, so waren sie hart und trocken und jedem Gebet um Regen gegenüber taub. Zuerst ging der Wein aus, bald darauf die geronnene Stutenmilch, welche die Dothraki lieber tranken als Met. Dann neigten sich die Vorräte an Fladenbrot und getrocknetem Fleisch dem Ende zu. Die Jäger fanden kein Wild, und so füllte ihnen ausschließlich das Fleisch der toten Pferde die Bäuche. Ein Todesfall folgte dem anderen. Schwache Kinder, verhutzelte alte Frauen, die Kranken, die Dummen, die Achtlosen, dieses grausame Land forderte sie ohne Gnade für sich. Doria magerte ab, ihre Augen lagen tief in den Höhlen und ihr Haar wurde stumpf und spröde. Dani hungerte und dürstete mit ihnen. Ihre Brüste trockneten aus und gaben keine Milch mehr, die Warzen rissen auf und bluteten und Tag für Tag magerte sie mehr ab, bis sie dürr und hart wie ein Stock war. Trotzdem galt ihre Sorge allein ihren Drachen. Ihr Vater war vor ihrer Geburt getötet worden, und ihr prächtiger Bruder Raegar ebenfalls. Ihre Mutter hatte sie zur Welt gebracht, während draußen ein Sturm toste. Der gute Sir Willem Derry, der sie auf seine Art geliebt haben musste, war in ihrer Kindheit an einer Krankheit gestorben. Ihren Bruder Viserys und Khal Drogo ihre Sonne, ihre Sterne. Selbst ihren ungeborenen Sohn hatten die Götter zu sich gerufen. »Doch meine Drachen bekommen sie nicht«, schwor Dani. »Niemals.« Die Drachen waren nicht größer als die Katzen, die einst über die Mauern von Magister Illyrios Anwesen in Pentos geschlichen waren, solange sie die Flügel nicht entfalteten. Ihre Spannweite war dreimal so groß wie ihre Länge, und jede Schwinge war ein Fächer aus zarter, durchscheinender Haut von prächtiger Farbe. »So kleine Dinger«, dachte sie, während sie ihnen aus der Hand Futter reichte, aber die Drachen fraßen nicht. Sie zischten nur und spuckten die blutigen Häppchen Pferdefleisch aus, bis Dani sich eines Tages an etwas erinnerte, das Viserys ihr gesagt hatte, allein Drachen und Menschen essen gekochtes Fleisch. Daraufhin ließ sie das Fleisch von den Mägden rösten, und nun zerrissen die Drachen es gierig und zuckten wie Schlangen mit den Köpfen. Sie schluckten, was immer man ihnen darbot, gelegentlich das Mehrfache ihres eigenen Körpergewichts, und endlich wuchsen sie und wurden kräftiger. Dani bewunderte ihre weichen Schuppen und die Hitze, die von ihnen ausging, so spürbar, als würden ihre kleinen Leiber dampfen. Bei Einbruch der Dunkelheit brach das Kalasar auf, und jeweils einen der Drachen ließ Dani auf ihrer Schulter reiten. Iri und Jiki beförderten die beiden anderen in einem Holzkäfig, der zwischen ihren Pferden hing, und blieben dicht hinter ihr, damit die Kleinen ihre Mutter stets sehen konnten. Nur auf diese Weise konnte man sie stillhalten.
»Aerons Drachen wurde nach den Göttern des alten Valyria benannt«, erklärte sie ihren Blutreitern eines Morgens nach langem, nächtlichem Marsch. »Visenias Drache war Vagar, Rhaenys hieß Meraxes, und Aegon ritt auf Balerion, dem schwarzen Schrecken. Man erzählt sich, Vagars Atem war so heiß, dass er eine Ritterrüstung schmelzen und den Mann darin kochen konnte. Meraxes schluckte angeblich ganze Pferde, und Balerion, sein Feuer war so schwarz wie seine Schuppen und seine Schwingen so breit, dass ganze Städte in ihren Schatten getaucht wurden, wenn er darüber hinwegflog.«
Die Dothraki bedachten ihre Kleinen mit unbehaglichen Blicken. Der größte der drei glänzte schwarz, und seine Schuppen waren passend zu den Flügeln und Hörnern mit Streifen von grellem Scharlachrot gemustert.
»Khaleesi«, murmelte Aggo, »dort sitzt der wiedergeborene Balerion.«
»Vielleicht ist es so, Blut von meinem Blut«, erwiderte Dani ernst, »doch er soll für sein neues Leben einen anderen Namen erhalten. Ich werde sie nach jenen benennen, welche die Götter mir genommen haben. Der Grüne heißt Raegar, nach meinem kühnen Bruder, der am grünen Ufer des Trident den Tod fand. Der Creme- und Goldfarbene heißt Viserion. Viserys war grausam und schwächlich, und doch war er mein Bruder. Sein Drache wird vollbringen, was ihm nicht vergönnt war.
»Und das schwarze Tier?« fragte Sir Jorah Mormont.
»Der Schwarze«, antwortete sie, »ist Drogon.«
Indes ihre Drachen prächtig gediehen, schwand ihr Kalasar dahin. Das Land wurde immer öder und karger. Nun fand sich sogar Teufelsgras nur noch selten. Pferde blieben plötzlich stehen und brachen zusammen. Viele Menschen mussten bereits zu Fuß gehen. Dorea litt unter Fieber und wurde mit jeder Meile schwächer. Ihre Lippen und Hände waren mit Blutblasen übersät, ihr Haar fiel büschelweise aus, und eines Abends mangelte es ihr an der Kraft, ihr Pferd zu besteigen. Yogo sagte, man müsse sie entweder zurücklassen oder im Sattel festbinden. Doch Dani erinnerte sich an eine Nacht auf dem Dothrakischen Meer, als das Mädchen aus Lys sie Geheimnisse gelehrt hatte, mit deren Hilfe sie Drogos Liebe noch vermehren könnte. Sie flößte Dorea Wasser aus ihrem eigenen Schlauch ein, kühlte ihre Stirn mit einem feuchten Tuch und hielt ihre Hand, bis sie zitternd starb. Erst dann erlaubte sie dem Kalasar weiter zu marschieren. Von anderen Reisenden fanden sie keine Spur. Die Dothraki flüsterten einander ängstlich zu, der Komet führe sie in die Hölle. Eines Morgens trat Dani zu Sir Jorah, während sie das Lager inmitten eines Gewirrs schwarzer Steine errichteten.
»Haben wir uns verirrt?« fragte sie ihn. »Hat diese Wüste denn gar kein Ende?«
»Doch, das hat sie«, antwortete er müde. »Ich habe die Karten von Kaufleuten gesehen, meine Königin.